TextHR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe KlartextHR Deep Dive mit Stefan
und Tobi.
Heute freuen wir uns sehr, den Marc-Oliver Nissen hier mit uns am Mikrofon zu haben und wir wollen sprechen über das Thema LinkedIn zur HR-Arbeit professionell einsetzen. Hallo Marc, schön, dass wir uns heute sehen bzw. hören. Magst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo Stefan, hallo Tobi, freue mich sehr. Marc Nissen, Director LinkedIn Talent Solutions. Das ist der Jobtitel und ich glaube, wir werden vielleicht später nochmal darauf eingehen, wie wichtig das heutzutage ist oder nicht so wichtig. Immer im Rahmen meiner Intro ein Punkt, über den ich nachdenke. Bin in meinem 10. Jahr bei LinkedIn, das ist schon eine ganze Reise und eine ganze Weile, die ich da erleben durfte und freue mich auf das Gespräch heute.
Und jetzt ist es ja so, dass man erstmal über LinkedIn fast gar nichts mehr sagen muss, ja? Ihr seid platziert im Markt, denke ich mal. Wie entwickelt sich denn generell so im Dachraum gerade eure Nutzung, um das vielleicht mit den Zahlen nochmal kurz zu hinterlegen?
Naja, du sagst das so einfach. Ich sagte ja gerade 10 Jahre dabei, also als ich die erste Zeit noch von Dublin kommend, als ich bei LinkedIn angefangen habe, da musste ich auf dem Markt teilweise noch meinen Arbeitgeber buchstabieren. Aus der Reise komme ich. Also sozusagen freue ich mich sehr, dass du das jetzt so sagst und interpretierst. Absolut. Ich nehme es auch so wahr. In Zahlen, wir haben vor kurzem die 25 Millionen Mitglieder in der Dachregion announced. Noch weiter weg im Jahr. Im Januar haben wir 1 Milliarde Mitglieder weltweit dann announced. Ja. Wow. Das denke ich mal schon sehr relevant. Man kann es auch anders interpretieren, dass ungefähr jeder 7. Mensch auf unserer Plattform gerade ist. Und wir sind seit etwas über 20 Jahren schon aktiv. Also wir sind nicht mehr so ganz dieses hippe Social Media Network, was man vielleicht denkt, sondern wir sind schon sehr senior und erwachsen geworden. Und wir haben hier in Deutschland 2 Büros, in München und Berlin sitzen wir. Global sind wir mit über 30 Büros und 18.000 Mitarbeitern tätig.
Marc, wenn du es jetzt verorten müsstest, ne, du hast jetzt gerade so die Timeline skizziert, wann war sozusagen so ein Peakpoint, ne, wo du sagen würdest, jetzt gerne auch bezogen auf den Dachraum, wo die Mitgliederzahlen nochmal einen ordentlichen Schub bekommen haben oder durch die Decke gegangen? Oder gibt es diesen Punkt?
Ja, also ich würde sagen, den gibt es auf jeden Fall. Und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem, also jetzt für die Dachregion sprechend, und das ist ja unser Kernthema, die Mitglieder auf unserer Plattform erkannt haben, dass wir im deutschsprachigen Raum relevanter für sie geworden sind, was die Inhalte angeht, was unsere Top-Voices/Influencer angeht, was die Themenbereiche angeht. Sobald du, sag ich mal, auch eine, ich sag's mal, muttersprachliche Relevanz auf dieser Plattform eben halt hast, da gabst du dann schon diesen Turning Point. Weil natürlich waren wir am Anfang wesentlich früher, also 2003 sind wir an den Markt gegangen, in der ersten Wahrnehmung war schon das amerikanische Netzwerk für viele in der Dachregion. Und das hat sich dann über die Zeit eben halt gewandelt durch verschiedene Aktionen und Strategien, die wir dann hier in diesem Markt umgesetzt haben.
Sag eine schöne Steilvorlage, weil das wäre ja genau eine Überlegung, die Strategie dahinter. Ne? Ihr habt sicherlich jetzt auch stark davon profitiert, dass das ursprüngliche für den Dachraum konzipierte Netzwerk Xing so die Rolle Social Media Netzwerk und Plattform für sich erstmal hat fallen lassen. Ja? Ich bin selber in der Social Media Welt wirklich schon lange aktiv. Ich war, und das gebe ich ganz offen zu, sehr stark erst auch auf Xing unterwegs und habe immer gesagt, na ja, mein Radius ist ja nur der Dachraum. Bis ich dann gemerkt habe, na ja, das ist ein bisschen irgendwie auch zu kurz gedacht, weil der Dachraum ist erstens relativ schnell zu Ende. Und auf der anderen Seite entwickelt ihr euch unheimlich rasant mit dem, was ihr da tut. Und deswegen jetzt eben die explizite Frage, was ist denn die Strategie dahinter? Wohin entwickelt sich denn LinkedIn mittelfristig?
Ich tippe mal, wenn du das so beschreibst, hast du wahrscheinlich nur mit OpenBC angefangen und nicht mit
Xing. Ja, genau, tatsächlich war ich dabei, ja.
Ja, das sagt mir auf jeden Fall auch noch was. Ich bin ein Norddeutscher, insofern ist auch die lokale Nähe da sehr, sehr groß. Ich glaube, das ist wirklich nicht mit einer Strategie zu beschreiben. Mhm. Also das, was wir tun, ist sehr eng verzahnt mit unserer Unternehmensvision. Und das heißt, wir wollen am Ende jedem Menschen auf dieser Welt irgendwie die Möglichkeit geben, sich beruflich und auch wirtschaftlich weiterentwickeln zu können. Das ist so der Grundgedanke hinter all den Lösungen, die wir machen. Und wenn man jetzt mal schaut, ihr seid ja mit eurem Podcast wirklich die Fachleute in der HR-Welt. Und ich glaube, jeder der ZuhörerInnen hier würde uns unterschreiben, dass sich gerade in den letzten Jahren die Arbeitswelt komplett verändert hat, vor allem im Sinne von Dynamik und Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Und das ist etwas, was natürlich auch sehr stark auf unserer Plattform stattfindet. Und hier können wir, glaube ich, halt auch einen Mehrwert generieren im Sinne von Strategie. Darauf zu reagieren, ist das größte Netzwerk im professionellen Kontext. Und hier eben halt Lösungen und vor allen Dingen auch Möglichkeiten für Mitglieder auf der Plattform zu geben. Möglichkeiten heißt als Beispiel, dass wir die Arbeitswelt aus meiner Sicht gerechter, demokratischer oder auch diverser machen können. Ein Beispiel hier wäre das Thema Volatilität im Sinne von, brauche ich noch die Skills oder brauche ich nur die Skills oder brauche ich, wie in der Anmoderation gesagt, den Jobtitel, sollte ich mich darauf fokussieren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sich hier in den letzten Jahren auch was verändert hat, dass immer mehr die Skills und die Fähigkeiten der Mitglieder halt wichtiger geworden sind. Das heißt, die schnelle Veränderung. Und hier sind wir natürlich mitten im zentralen Punkt und haben die Möglichkeit, eben halt darauf direkt zu reagieren. Ein Beispiel wäre, dass wir das Thema agile Weiterbildung, also LinkedIn Learning / eben halt sehr, sehr stark ins Visier nehmen und als einen Kernpunkt unserer Strategie packen, weil wir denken, dass ein Job oder ein Jobtitel heutzutage einfach die Summe der Fähigkeiten ist, die du brauchst und nicht mehr der reine Lehrberuf oder der reine akademische Background. Also eine der Strategien hier, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber eine der Strategien hier wäre auf jeden Fall einen sehr starken Fokus auf das Thema Weiterbildung und interne Mobilität zu packen. Und das dementsprechend auch als Lösungsbausteine für HR-Experten und L&D-Experten anzubieten.
Jetzt ist das vielleicht tatsächlich noch für den einen oder die anderen eine neue Information gewesen. Mhm. So sehr ihr als LinkedIn-Plattform bekannt seid, würde ich schon noch mal ganz gerne so ein bisschen den Fokus auf das Thema LinkedIn Learning, das ja einen ganz starken HR-Bezug auch hat. Ja, also wir reden, und wenn wir ja irgendwo jetzt gerade unterwegs sind, gibt keine Statistik, die nicht über diesen sogenannten Skill Gap spricht. Ja, da muss man jetzt nicht mal KI irgendwie hier ins Rennen führen, auch bei HR. Und eine Plattform, die nicht nur sich als Social Media Network selbst sieht, sondern auch, sage ich mal, den Menschen, die sich im Bereich Personalentwicklung tummeln, den Weg hin zum skill-orientierten Arbeiten, weg von dem klassischen Stellenbeschreibungen, Stellenanzeige, wo wir ja alle herkommen, gedanklich, den Weg aufzuzeigen, das finde ich total spannend. Priorität hat denn heute dieses Thema für euch oder / was glaubt ihr für die Personalmenschen, so ein LinkedIn-Learning anzubieten?
Also erstmal finde ich das sehr spannend, wie du das beschreibst, weil das ist nämlich genau das, was mich am meisten an meiner Arbeit motiviert. Also jeder braucht ja also den Grund, warum er am Montagmorgen aus dem Bett steigt und die eigene Motivation zu haben. Und das ist aus meiner Sicht mein persönlicher Grund. Ich will auch beschreiben, wo das herkommt. Wir kommen ja alle so aus der Welt, in der man sich dann irgendwann mal gefragt hat, okay, was will ich denn werden? Was darf ich denn werden? Was soll ich denn werden? Und die Eltern haben dann meistens auch einen Rat dazu gegeben. Und bei meinen Eltern war es immer so, dass sie gesagt haben, Marc, du bist entweder Lehrer oder Pastor. Das war so ein bisschen das vorgezeichnete Bild. Ich bin es nicht.
Okay. Ja. Beide predigen aber irgendwie so, ne? Ja.
Richtig, genau. Aber jetzt komm ich zum Kern der Sache. Es geht so ein bisschen eben halt, wenn wir das mal so in das Englische um, also das Thema Education, Market Education. Das ist etwas, was mir nach wie vor am meisten Spaß macht. Und ich bin vollkommen bei dir. Das ist auch genau das, was wir auch noch konstant tun müssen, nämlich eben halt eine Verschiebung von, ich habe einen Lehrberuf und Spoiler Alert, das schrecklichste Wort in Deutschland für mich ist das Wort ausgelernt. Und ich habe dann ausgelernt und dann muss ich nichts mehr lernen. Hin zu einem Mindset, nicht nur beim Individuum, als auch beim Unternehmen zu sagen, ich brauche jetzt hier eine Kultur des lebenslangen Lernens. Und ich glaube, auf dieser Transformationsreise befinden sich ein Großteil aller Unternehmen gerade und stellen sich jetzt gerade die Frage, wie stelle ich mich da auf, wie entwickle ich das und welche Tools setze ich dort dementsprechend halt ein. Mhm. Hier war aus meiner Sicht nochmal ein sehr entscheidendes Momentum in den Zeiten von Covid, als wir alle zu Hause waren und wir überraschenderweise festgestellt haben, dass man auch da lernen kann, wo nicht unbedingt eine Tafel und ein Klassenraum ist, sondern man kann es dementsprechend halt auch digital machen. Ja, das hat, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal so ein bisschen eine Veränderung hervorgerufen. Ganz kurz, weil du sagtest, das weiß niemand, wir haben 2016 oder weniger hast du gesagt, wir haben 2016 Lynda.com als damalige Lernplattform eben halt in unsere Lösung als LinkedIn Learning integriert. Und wir bewegen uns hier so bei ca. 23.000, 24.000 Kursen, die wir auf dieser Plattform anbieten. Mhm. Das sind viele technische Kurse, das sind aber auch Leadership-Kurse. Und du hast gerade das Thema KI oder Artificial Intelligence angesprochen. Das ist hier auch nochmal so der zweite Facilitator aus meiner Sicht, der das Ganze nochmal so ein bisschen jetzt erneuert, weil die Leute sich jetzt fragen, wie bilde ich mich jetzt weiter? Was kann ich tun? Wo sind die Lernpfade? Wo sind die Strategien überhaupt, bei uns eine KI-Strategie zu implementieren?
Und jetzt habt ihr eigentlich ja ein riesiges Asset, wenn man das mal wirklich so stark den Fokus darauf legt, das Thema Skills. Oftmals wissen die einzelnen Unternehmen ja gar nicht, was können denn meine Mitarbeitenden tatsächlich, ja? Was haben die für Kurse gemacht? Wo sind sie gut? Jetzt haben wir ja auf LinkedIn aber ja die Möglichkeit, im Prinzip da ganz viele eigene Skills schon mal einzutragen, die sich sogar bestätigen zu lassen. Ihr kriegt mit, wofür interessieren sich die Menschen? LinkedIn Learning spielt mit dazu, es gibt Zertifikate. Das heißt, da entsteht doch eigentlich ein richtig starker Datenschatz auch. Und da die Frage, wie können denn jetzt HR-Verantwortliche das für sich in ihrem Alltag, in ihrer HR-Arbeit nutzen, dass ihr so eine ganze Menge Daten habt, vielleicht auch sogar über die eigenen Mitarbeitenden?
Mhm. Also letztendlich, ich gebe dir da 100% recht und auch das ist mal ein Teil meiner Education-Reise in den knapp 10 Jahren bei LinkedIn, in denen aus meiner Sicht Unternehmen viel zu wenig über ihre MitarbeiterInnen wissen und wussten. Es gibt das Intranet, da steht vielleicht gerade noch so mal der Geburtstag drin und das war es dann ziemlich auch in die Adressen, aber viel mehr weiß man halt auch nicht. Und ich glaube, auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, das werdet ihr vielleicht auch bei euren Kollegen und Kolleginnen feststellen, dass man sich quasi, ich will jetzt nicht sagen tagtäglich, aber doch über das Jahr hinweg Skills aneignet, die man einfach braucht für seinen Job oder man hat einfach ein Interesse daran. Das muss quasi nicht direkt im Zusammenhang mit der eigenen Rolle immer passieren, aber sind halt an Interessengebieten. Ich sage beispielsweise auch mal nicht nur KI, aber ich sage auch mal Programmieren, Projektmanagement, agiles Management, Projektmanagement oder alle Nachhaltigkeitsthemen, Green Skills und solche Dinge. Das sind so Sachen, die neu aufkommen, aber das Unternehmen es zum Teil nicht wahrnimmt, da gebe ich dir recht. Und wir können natürlich von außen rauf gucken und können sagen, hier im Idealfall also ein Unternehmen widerspiegeln und können sagen, wusstet ihr eigentlich, dass im Monat XY ihr die und die Skills gewonnen habt, verloren habt an andere Konkurrenten vielleicht, dorthin gegangen sind oder solltet ihr nicht vielleicht mal in die Skills investieren? Habt ihr mal geschaut, von welchen Universitäten eure Kandidaten kommen und so weiter? Das heißt, du hast recht, es ist ein wahrer Schatz an Daten, die ich jetzt mal HR Analytics nenne und auch das gehört, glaube ich, auch zu einer Veränderung in dieser HR-Welt. Und vor allen Dingen, und wir sind ja unter uns HRler hier, vor allen Dingen bringt es die HRler in die zentralste und wichtigste Rolle und Position eines Unternehmens überhaupt. Ich glaube, das ist für mich der Kernpunkt, den ich vielleicht auch mal hervorheben will in diesem Podcast. Also HR hatte aus meiner Sicht vor vielen Jahren eine ganz, ganz andere Funktion ohne Budget und ohne Macht und ohne Power im Unternehmen selber, als dass es sie jetzt eben hat und haben sollte. Ohne HR geht aus meiner Sicht gar nichts mehr. Mhm. Und dadurch muss man dementsprechend eben halt aber auch sich der Verantwortung bewusst sein, dass man hier, wenn man mit am Entscheidungstisch sitzen will, dementsprechend Daten, Analysen und Trends liefern muss.
Mhm. Um das jetzt mal in der Praxis zu beschreiben, welche Ansätze bietet LinkedIn denn, um genau mit diesen Informationen zu arbeiten?
Also wir sind ja eine Plattform, in der wir B2B-Lösungen anbieten. Und auch hier sind es eben sogenannte Plattform-Lizenzen, die man erwirbt, um dementsprechend einen Zugang auf diese Daten bekommen. Also es ist eine reine, gestrickte, sogenannte Software-as-a-Service-Solution, die wir dort eben halt im Portfolio haben. Wir nennen das LinkedIn Talent Insights, das ist der Name dieses Produkts oder dieser Lösung. Und mit dem Erwerb dieser Lösung hat man genau dann Zugriff auf die Familiendaten und auch noch viel, viel mehr. Also als diese Lösung aufkam, für mich war das für mich so das most mind-blowing Tool, für mich so mein Netflix des Abends, um mal zu schauen, wie entwickelt sich dies, wie entwickelt sich das. Und ich glaube einfach, gerade bei solchen Lösungen, aber nicht nur hier, also generell, wenn wir über Business Intelligence und Business Analytics sprechen, auch in anderen Industries, in anderen Bereichen, ist es, glaube ich, hier erstmal wichtig, sich dessen bewusst zu sein, welche Frage will man denn stellen? Also was für eine Antwort möchte man daraus bekommen? Ähnlich wie dem Prompt Engineering, ne? Bei KI, glaube ich, erstmal zu wissen, welche Fragen muss ich hier stellen, um die besten Antworten immer daraus zu bekommen. Und das ist dann mannigfaltig, um nochmal zu ergänzen, es geht darum, in welchen Zielgruppen finde ich dann zum Beispiel statt. Also kennen mein Unternehmen Software-Developer beispielsweise oder muss ich hier eben halt mehr interagieren? Oder das andere Thema sind zum Beispiel eben auch die Entscheidung, wo mache ich meinen nächsten Standort auf? Also wo finde ich die dementsprechenden Talente, die ich eben halt brauche, um mein Geschäft eben halt aufzubauen? Das hatte man, glaube ich, in der Vergangenheit, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, eher so aus dem Bauchgefühl entschieden oder gesagt, na, da wird's schon. Und jetzt kann man es aus meiner Sicht ein bisschen gesteuerter ziehen.
Jetzt haben die HR-Menschen in der Regel ja nicht so ein, ich nenne es mal, natürliches Verhältnis zum Thema Daten. Es wird oftmals noch gefremdelt. Ich erlebe es so, wenn ich mich unterhalte mit Entscheidern und weise sie darauf hin und sagen, doch, da gibt's im Markt schon Plattformen, die solche Daten haben und bringt dann vielleicht LinkedIn ins Spiel, dann gehen immer die Augen auf und nach dem Motto, oha, ja, jetzt wo du das sagst, eigentlich klar. Nur, wenn es dann darum geht, aus den vielen Daten tatsächlich Wissen zu ziehen, also nicht nur zu sagen, ja, jetzt haben wir einen Zugriff, jetzt gucken wir uns das an, sind vielleicht auch mal begeistert, da wird es dann wieder dünn. Deswegen so die Frage, was wäre denn, das ist vielleicht nicht genau ganz dein Kernthema, aber was würdest du denn jemanden, der eure Daten für HR aus dieser Talent Solution nutzen möchte, was würdest du denn empfehlen, wie man da vorgeht, damit auch am Ende wirklich Mehrwert und Wissen entsteht?
Also ich glaube, das hat aus meiner Sicht, und das habe ich ja in dem vorherigen Satz auch gesagt, gar nicht zwangsläufig nur was mit dem Kontext HR zu tun. Da können wir genau auch zu Supply Chain Management oder zu Finance oder anderen Themen gucken. Letztendlich ist es am Ende nur, ich habe es mal auf einer Veranstaltung gesehen, also ohne entsprechende Daten bist du einfach nur eine Person mehr mit einer Meinung. Das heißt, du kannst es einfach nicht mehr unterlegen, das, was du erreichen willst. Und das gilt für HR wie halt auch für andere Bereiche. Das heißt, ja, in erster Linie, wenn ich darauf schaue, dann habe ich ja meistens irgendwie ein Problem, das ich lösen möchte. Sonst würde ich mich vielleicht dafür nicht interessieren. Und dieses Problem eben halt herunterzubrechen in die jeweiligen Fragen und die Informationen, die man eben halt braucht. Und man kann ja auch Daten als 1:1 Informationen eben halt übersetzen. Mhm. Dann wird aus meiner Sicht erstmal eine zielgerichtete Strategie und Business Case. Also ich würde es jetzt gar nicht so als eine Rocket Science sehen, dass es nur ein HR-Thema ist, sondern generell, egal in welchem Bereich das man jemand findet, braucht man erstmal Informationen, so nenne ich es einfach mal. Und die können, wie du schon richtigerweise gesagt hast, in der HR mannigfaltig sein. Ich glaube, das wichtigste Thema gerade ist das Thema Mitarbeiterentwicklung. Und wir haben gerade von Skills immer gesprochen. Und hier muss ich dann erstmal von einer gewissen Basis starten können. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wo stehen denn jetzt meine Mitarbeiter eigentlich? Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, was für einen Wissensstand im Bereich KI oder digitale Transformation haben sie denn jetzt und wo muss ich jetzt hier ansetzen? Also, um die Frage kurz zu beantworten, ich würde es nicht zu komplex halten. Na klar, man kann sich verlieren. Ich glaube, das kennen wir alle. Man kann sich verlieren in vielen Dateninformationen. Aber ich würde als Tipp sagen, erstmal fokussiert euch erstmal auf ein, zwei Kernprobleme und nicht mehr.
Sehr gut. Und jetzt sind wir natürlich bewusst schon ein bisschen progressiv rangegangen. Das ist wahrscheinlich ja gar nicht der Haupt-Use-Case, wie Unternehmen aus dem HR heraus jetzt LinkedIn nutzen. Viele sagen, oh, wir haben da eine Möglichkeit, jetzt irgendwie an potenzielle Talente ranzukommen. Ne? Die fangen an, vielleicht haben sie auch ein Unternehmensprofil bei euch, eine Unternehmensseite oder ähnliches. Und dann ist immer noch in den Köpfen sehr stark dieses Employer Branding, Stellenanzeigen und Co. Ja, jetzt posten wir etwas. Jetzt kommt so ein großes Thema auf einmal auf, nennt sich Corporate Influencing. Und da spielt ihr ja als LinkedIn eine riesige Rolle eigentlich quasi auch, was das Thema Reichweite angeht. Wie siehst du diesen Einsatzzweck Recruiting, Talent Acquisition jetzt mit Blick auf LinkedIn?
Also ich würde sagen, ich habe da eine sehr, sehr nicht überraschenderweise sehr, 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 sehr starke Meinung zu. Und das hat wieder was mit zu tun mit dem vorherigen Sätzen mit Market Education und das, was ich auf meiner Reise erlebt habe. Ich glaube, wir müssen einmal erstmal verstehen, dass ich in den letzten Jahren, und ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird das unterschreiben, dass sich die Welt gedreht hat von einer Employers World in eine Employee World. Ja, das heißt also, dass jetzt einfach die von dir angesprochene Stellenanzeige nicht zwangsläufig immer funktioniert und man eben halt einfach wartet, dass jemand kommt, das sogenannte Post and Pray. Da sind wir uns alle einig. Für mich ist das auch irgendwo schon lange nicht mehr disruptiv. Es war mal disruptiv, ja, dass wir gesagt haben, hey, man kann ja nicht nur Stellen posten, sondern man kann ja auch KandidatInnen direkt ansprechen. Man sollte es vielleicht mal probieren. Das war ja vor vielen Jahren, glaube ich, erstmal so überhaupt dieser Wendepunkt, dass man das überhaupt gemacht hat. Wir sehen das jetzt immer noch zum Teil, immer noch, aber es ist zum Beispiel so eine Education-Reise auch gerade bei öffentlichen Auftraggebern gerade noch, dass dann da aus der Welt kommt, das Internet zu posten und jemand nicht aktiv auf Kandidaten zuzugehen. Aber wir wissen alle, dass auch im öffentlichen Sektor eben halt viele, viele Stellen offen bleiben, umgesetzt bleiben durch den demografischen Faktor. Also auch hier muss man diesen Wandel zu Active Sourcing eben halt auch hin. Was viele Unternehmen aus meiner Sicht aber falsch machen oder falsch gemacht haben in der Vergangenheit, ist, dass man einfach bewaffnet mit einer Active Sourcing-Lizenz eben halt dann zack auf die Kandidaten losgegangen ist und dann einfach gesagt, hey, ich schreibe dir jetzt einfach mal an. Aber dann nicht verstanden hat, dass die Welt etwas anders funktioniert bei Kandidaten, nämlich so funktioniert, dass der Kandidat oder die Kandidatin vielleicht erst dann oder überhaupt antworten würde, wenn man sich vorher einfach mal mit der Person oder dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Das würden wir, glaube ich, im normalen Leben auch so tun, wenn wir angesprochen werden, dass wir erstmal gucken, wer ist das eigentlich? Ja, vermutlich. Und letztendlich übersetzen wir das Ganze auf der Plattform eigentlich dann eben halt auch in diese Welt, dass natürlich Kandidatinnen und Kandidaten von heute erstmal wissen wollen, wofür steht denn dieses Unternehmen eigentlich? Wofür stehen die Führungskräfte, die da eben halt sind? Was macht dieses Unternehmen? Wer ist die Person, die mich halt anspricht? Wie kann man das erreichen? Okay, man muss eben halt als Unternehmen in sich selbst investieren, also im Sinne von, wie ist meine Außenwirkung, wofür stehe ich, was mache ich, was sagen meine Testimonials, was machen wir zum Sommerfest, keine Ahnung, was machen wir zum Weihnachtsfest und so weiter. Aber eben halt auch das Personal Branding. Und ich weiß, wir kommen vielleicht gleich in der Anschlussfrage dazu, ich weiß, es ist ein schmaler Grat, ne? Also ich sag mal, wo fängt Personal Branding halt an und wo endet dann irgendwo so diese Selbstdarstellungsvariante, die man dann halt auch hat, das weiß ich. Ja, können wir vielleicht gleich noch beleuchten. Aber letztendlich geht es auch um deine, um meine Personal Brand, wenn ich mit zukünftigen Kandidaten spreche, weil die interessiert sind, wer ich bin. Kleines praktisches Beispiel dazu. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe bei LinkedIn in Dublin angefangen und eine meiner Aufgaben war es auch hier, deutschsprachige Talente in Dublin zu hiren für den Aufbau des Marktes. Und natürlich stand ich dort als LinkedIn-Mitarbeiter und LinkedIn-Manager in direkter Konkurrenz zu Unternehmen wie Google, wie Facebook, wie Twitter und Dropbox und Airbnb und all die genannten waren um mich herum. Die haben genau die gleichen Talente gesucht und ich stand in direkter Konkurrenz. Alles gute Namen, alles gute Unternehmen, alles gute Employer-Brands. Aber ich musste selber in meine eigene Person als Hiring-Manager investieren, um hier herauszustechen.
Oliver, was mich interessieren würde, du hast jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sie sozusagen als Arbeitgeber zu positionieren und quasi die Arbeitgebermarke nach außen zu tragen. Und da, in dem Zusammenhang ist natürlich Reichweite ein sehr spannendes Thema, besonders auch für Unternehmen als auch für Einzelpersonen. Es gibt ja viele Mythen, die kursieren und es wird auch viel darüber geschrieben, welche Strategien, Wege man einschlagen kann, um jetzt an diese Reichweite zu kommen. Mal ganz übergeordnet, kannst du dazu eine Aussage machen, was funktioniert nicht? Geht es um eine gewisse Frequenz? Geht es um eine Kontinuität? was spielt da letztendlich wirklich eine Rolle?
Genau, lass uns mal ein bisschen Mythbusting machen. Das finde ich super, das gefällt mir. Also du hast schon was Wichtiges gesagt, die Frequenz. Ja, also Frequenz und regelmäßiges Posten, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt. Es muss nicht jede Minute sein oder auch nicht jede Stunde, aber Hauptsache eine gewisse Strategie in der Frequenz. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Wenn wir aber jetzt mal auf Unternehmensbasis, also wir müssen ja immer trennen, ist es das Unternehmen oder ist es dann dementsprechend die einzelne Person? Wenn wir das Unternehmen beleuchten, dann sollte das Unternehmen in erster Linie erstmal ein ganz, geregelter Form einen klassischen Unternehmensauftritt haben, der informativ ist, der authentisch ist aus meiner Sicht und der eben halt zeigt, wofür dieses Unternehmen halt steht. Bei der Person selber, die wir jetzt eben halt hier beleuchten, auch hier kommt es darauf an, wofür steht diese Person professionell und wofür steht diese Person zu einem gewissen Grad eben halt privat, können wir aber auch danach stehen, wie sich das Ganze vermischt. Wir, und du sprichst da vielleicht darauf an, haben jetzt nicht irgendwie geheime Algorithmen, die dafür sorgen, dass du jetzt hier mal mehr Reichweite bekommst oder halt auch nicht. Ich kann da gerne vielleicht auch eine Folgefrage von dir gleich antworten, falls die käme. Aber in der Regel gibt es da jetzt nicht die klassische Zeit, zu der man posten sollte oder den klassischen Inhalt, der jetzt erfolgreicher ist als der andere, das nicht. Was bei Unternehmen sehr hilfreich sein kann, und das ist alles kostenfrei, dass man erstmal seine eigenen Arbeitnehmer auf die Plattform holt, denn je höher diese organische Reichweite, umso besser. Kostet nichts, aber natürlich ist es immer sinnvoller, dann dementsprechend die Arbeitnehmer mitzunehmen für eine gewisse Reichweitenstrategie.
Ja, was mich speziell nochmal interessieren würde, wäre das Thema Links setzen, also Verlinkung, ne, also von der Plattform runter, ne, tendenziell ein Thema, was man als Social Media Plattform jetzt grundsätzlich nicht befürwortet, ne, man will ja User so lange wie möglich auf der Plattform halten. Wie ist da euer Ansatz oder eure Einschätzung? Führt es zu, ja?
Nee, ganz klare Antwort. Also es führt zu keiner, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, Bestrafung, dass man jetzt irgendwie wegverlinkt und dass dann dementsprechend dieser Post irgendwie in dem Algorithmus anders gewertet wird. Was natürlich passiert ist, sobald jemand dann auf einen Link klickt, dann findet keine Interaktion mehr auf diesem Post eben halt statt. Und das wäre eben halt auch einer meiner Tipps. Das darf man nicht vergessen. Also ich poste irgendetwas und das ist hoffentlich dann in der Regel auch irgendetwas Relevantes. Vor allen Dingen habe ich auch, und das ist mir ganz persönlich wichtig, eben halt auch geschrieben, warum ich es denn poste. Das finde ich eben halt auch immer sehr, sehr spannend, dass Leute oftmals etwas posten. Aber ich kann nicht sagen, warum sie es denn dementsprechend posten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin vor 2 Wochen auf der Zukunft Personal, war 2 Wochen Zukunft Personal in Köln gewesen. Und habe natürlich auf der Plattform eben auch oftmals eben halt auch Beiträge dazu gesehen. Und es ist ein kleiner Unterschied zu sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Foto mit dem Eingangslogo der Messe. Heutzutage liefern die Messen ja sowas auch immer gleich für die Social Media Plattform mit. Es zu posten und sagen, hey, ja, ich war auf der Zukunft Personal in Köln. Punkt. Und ich poste es. Oder zu sagen, ich war auf der Zukunft Personal in Köln. Und diese 3 wichtigen Dinge habe ich ja mitgenommen. Das war das Wichtigste für mich, was ich gesehen habe. Im Anschluss vielleicht dann noch zu fragen, was waren die 3 wichtigsten Punkte, die ihr mitgenommen habt. Und schon geht aus meiner Sicht dann der Diskurs dann irgendwo los. Und wenn du einen Link setzt, irgendwo anders hin, dann ist dieser Diskurs ja unterbrochen. Das heißt also, es wird nicht bestraft, aber wichtig bei so einem Post ist wirklich der Diskurs. Und da kann ich wirklich jedem raten, auch das Ganze zu moderieren. Ja, das macht so einen Post dann halt erfolgreich. Also wenn jemand da halt reingeschrieben hat und seine Meinung geteilt hat, dann kann man wiederum dann darauf antworten und sagen, hey, sehe ich auch so oder vielen Dank für den Hinweis und so weiter. Und so entsteht ein Gespräch, was im digitalen Raum passiert, aber wie ein normales Gespräch sich wahrscheinlich auch anfühlen würde, wenn man parallel dazu einen Kaffee trinken würde. So funktioniert aus meiner Sicht dann.
Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Hinweis, den man sich auf jeden Fall ganz deutlich sozusagen auf sein Notizbuch schreiben muss, dass du direkt schon in diesem Posting einen Mehrwert lieferst, ja. Also nicht nach dem Motto, was will ich sagen und posten, sondern anderen, was hat mein Netzwerk davon? Ne? Ich glaube, das ist ja mal das, was so einen guten Social Media Post von einem nicht so guten unterscheidet. Was mich abschließend vielleicht noch total interessieren würde, weil ich da tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen, auch Postings gehört und auch in Fachbüchern gelesen habe, das Thema Teilen von Beiträgen. Die einen sagen, bitte keinesfalls teilen, das spaltet auf, das schwächt den Originalbeitrag. Viele andere sagen, na ja, das Teilen ist ja dafür da, dass du quasi das bei dir in deinen eigenen Feed mit übernimmst und selbstverständlich kriegst du eigene Reichweite. Hast du da eine Aussage dazu? Weil das sind ja schon wirklich 180 Grad völlig unterschiedliche Tipps, ne?
Ist es. Ich habe dann meine eigene Erfahrung zu, jetzt nicht die hundertprozentige LinkedIn-Erfahrung dazu, aber ich kann feststellen, dass meine Beiträge, wenn ich sie geteilt habe, manchmal tue ich das, und du siehst dann ja auch die Impressions, das ist ja immer sehr, sehr gut nachvollziehbar, eben halt, wer was gesehen hat. Ich habe dadurch irgendwie keine Unterschiede gesehen. Aber hier nochmal, das, was ich vorher gesagt habe, es macht einen Unterschied aus, ob ich es einfach nur teile oder eben halt den Grund liefere, warum ich es teile. Ja. Und nein, also ich habe hier keinen Unterschied gesehen, dass das eine oder andere besser funktioniert. Aber wiederum eben halt hier, wenn ich dazu einlade, darüber zu diskutieren, funktioniert es halt einfach besser. Und manchmal finde ich halt auch, vielleicht noch als Anschlusstipp, eben halt, es sehr schade. Es gibt Menschen, die wirklich etwas, was Tolles und tolle Inhalte posten und auch einen tollen Diskurs dann irgendwie zu einem anregen, diese zu tun, aber dann mehr oder weniger wahrscheinlich dann ihren Post einfach vergessen. Das ist so eine Perle, die das dementsprechend ist, aber sie wird dann einfach gar nicht mehr weiter moderiert. Mhm. Durch den Originalverfasser. Und wenn ich hier so einen Tipp in die Gemeinschaft geben kann, wenn ihr schon
unbedingt
einen interessanten Inhalt postet, dann bitte habt ein Auge drauf und moderiert das dementsprechend weiter. Das ist wesentlich wertvoller und qualitativ hochwertiger, als würdet ihr zahllose Posts liefern mit weiteren Informationen und gleich über den nächsten nachdenken, sondern fokussiert euch lieber auf den ihr gerade gemacht habt und moderiert den und bedankt euch für Hinweise und geht weiter in diesen Diskurs mit rein.
Du, Marc, das ist jetzt echt klasse und vielleicht ist es ganz gut, dass wir hier keinen direkten Feedback-Kanal haben. Wenn wir jetzt eine Fragerunde einläuten würden, ich wüsste, der Chat würde hier glühen. Das heißt, alle interessiert das natürlich sehr. Ich glaube aber, wir haben mal so einen ersten Eindruck geliefert, wo eure Reise hingeht, wie HR-Verantwortliche auf eurer Plattform erfolgreich ihre Themen voranbringen können. Und da sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst heute, Marc. Hat richtig Spaß gemacht und
sehr, sehr
in den Shownotes gibt es ja noch ein paar weitere Informationen. Insofern vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch auch.
Das war eine weitere Folge Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.